Goebbels und ich oder Die Reiter der Apokalypse. Ein Heimat- und Familienroman in Fortsetzungen. Von Katharina Kaumanns. Kapitel 9. Schreien lassen. Es sprechen Katharina Kaumanns und Kirsten Lehmann. Musik Kirsten Lehmann. Kurz nach meiner Geburt, noch während meine Mutter im Krankenhaus war, wurde bei mir angeborener Schwachsinn diagnostiziert. Solange ich denken kann, wurde diese Geschichte als eher lustige Anekdote und von ihrem Happy End her erzählt. Als ich 10 Monate alt war und schon laufen und, wenn man meiner Mutter Glauben schenkte, schon nahezu perfekt parlieren konnte, führte man mich dem diagnostizierenden Arzt im Krankenhaus mit den Worten »Hier läuft ihr, angeborener Schwachsinn«, triumphierend vor. Genau diese Art, darüber zu sprechen, verhinderte, dass ich jemals nachfragte, was diese Diagnose eigentlich bei meinen Eltern auslöste. 20 Jahre früher, zu meiner Zeit, die meine Eltern als Jugendliche und junge Erwachsene miterlebt hatten, hätte eine solche Diagnose Zwangssterilisation und Euthanasie zur Folge gehabt. Das am 1. Januar 1934 in Kraft getretene Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses benannte 8 Krankheiten oder Behinderungen, die angeblich erblich waren. An erster Stelle stand der angeborene Schwachsinn. Über 50% der in der Folgezeit durchgeführten Zwangssterilisationen wurden mit dieser Diagnose begründet. Und in aller Regel wurden die so Diagnostizierten in einer der Tötungsanstalten ermordet. Was also ging in meinen Eltern damals vor? Als hätte es ein Schweigegelübde gegeben, wurde über Gefühle nicht gesprochen und von meiner Seite nicht nachgefragt. Vermutlich damit sich die Gefühle nicht plötzlich Bahn brachen, wurde die Geschichte stets in exakt demselben Wortlaut wiederholt. Ob noch während des Krankenhausaufenthalts, der Ende der 1950er Jahre mindestens 10 Tage betrug, oder erst später, gab es dann eine Erklärung für die offensichtliche Fehldiagnose. Bei diversen Versuchen, das Stillen in Gang zu setzen, hatten mich Arzt und Schwestern offenbar so fest mit vereinten Kräften auf die Brust meiner Mutter gepresst, dass ich keine Luft bekam und mit schrecklichen Geräuschen verzweifelnd nach Luft schnappte und röchelte. Die von mir dabei produzierten Laute wurden als Symptome eines angeborenen Schwachsinns interpretiert. In einer Dissertation zum Stillverhalten, unter anderem in den 1950er Jahren, habe ich gelesen, dass gerade in dieser Zeit die Säuglingsernährung nach strengen Regeln erfolgte. Die Nahrungsaufnahme des Kindes hatte in einem strikten 4-Stunden-Rhythmus zu erfolgen. Während des Krankenhausaufenthalts wurden die Neugeborenen, die auf der Säuglingsstation verwahrt wurden, den Müttern alle 4 Stunden zum Stillen gebracht. Die Mütter, die für die Untersuchung befragt worden waren, beschrieben die Krankenschwestern als äußerst autoritär und bei Verstößen gegen den Zeitplan folgten Drohungen. Dass es bei so massiv aufgebautem Druck mit dem Stillen, das in jedem Fall eine gewisse Anlaufzeit braucht, nicht klappen konnte, liegt auf der Hand. Und so wurde ich, wie die meisten Kinder meiner Generation, nicht gestillt. Dass ich, verzweifelt nach Luft schnappend, große Ängste ausgestanden haben muss, steht wohl außer Frage.
Ist Hilfe im Hause, die sich um das Neugeborene kümmern kann? Und ist genügend Platz vorhanden, so raten wir ganz unbedingt dazu, es von der Mutter getrennt unterzubringen und es ihr nur zum Stillen zu reichen. Man stille anfangs nicht ohne Uhr. Diese Zeit genügt, um die Brust ausreichend zu entleeren. Wird das Kind länger an der Brust gehalten, so gewöhnt es sich daran, nur zu lutschen, ohne zu saugen. Es bummelt dann an der Brust. Wird bei der Fütterung mit der Flasche sicher kein Fehler begangen und beharrt das Kind trotzdem in seinem Widerstand, so vergesse die Mutter nicht, dass auch hier Hunger der beste Koch ist. Man quäle sich mit einer Mahlzeit nicht zu lange ab und warte unerbittlich bis zur nächsten Fütterungszeit. Es gilt oft, nur einen einmaligen Widerstand zu brechen.
Diese Zitate stammen aus dem Buch »Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind« von Johanna Haare, dem über Jahrzehnte einflussreichsten Ratgeber für Säuglings- und Kleinkindpflege. Die erste Auflage des Buches erschien 1934. 2 Jahre später veröffentlichte Haare einen zweiten Ratgeber mit dem Titel »Unsere kleinen Kinder«. Johanna Haare war zwar Ärztin, aber Lungenspezialistin, ohne jede Expertise in Pädiatrie oder Pädagogik. Nachdem sie 1933 Zwillinge zur Welt gebracht hatte, gab sie ihre Tätigkeit als Ärztin auf und begann zunächst, Kolumnen über Säuglingspflege zu schreiben und zum Familieneinkommen beizutragen. Ihr zweiter Mann Otto Haare war ebenfalls Arzt. Johanna Haare war überzeugte Nationalsozialistin, ab 1937 Mitglied der NSDAP und zeitweise GAU-Sachbearbeiterin für rassenpolitische Fragen der NS-Frauenschaft in München. Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind wurde zur Grundlagenliteratur von Mütterschulungskursen, die im Rahmen des Reichsmütterdienstes veranstaltet wurden. Bis April 1943 hatten rund 3 Millionen Frauen diese Kurse besucht. Bis zum Kriegsende 1945 wurden 690.000 Exemplare des Buches verkauft. Eine der Grundforderungen des Werkes war es, Kinder möglichst bindungsarm aufwachsen zu lassen. Kinder seien Tyrannen, so eine Hauptthese, deren Willen es zu brechen gilt. Kinder sollten nach der Geburt am besten für 24 Stunden von ihren Müttern getrennt, Körperkontakt tunlichst vermieden werden. Selbst beim Tragen sollte man die Kinder möglichst wenig berühren. Vor allem sollte man das Kind außerhalb der Fütterungs- und Wickelzeiten weitgehend sich selbst überlassen, sich also nicht mit dem Kind beschäftigen und es anregungsarm aufwachsen lassen. Inzwischen wurden in zahlreichen Untersuchungen zu den Folgen einer Erziehung nach Johanna Haare aufgezeigt, was passiert, wenn das frühkindliche Bindungsverhalten oder der Bindungswunsch nicht beantwortet, sondern einfach ignoriert wird. Das Baby oder Kleinkind erfährt massive kindliche Trennungsängste bis zu Todesängsten, wenn es zum Beispiel nachts stundenlang alleine bleiben muss und nicht einmal sein Grundbedürfnis nach Nahrung gestillt wird. Diese Ängste können ein Leben lang in irgendeiner Form fortbestehen oder gar zu einer generellen Bindungsunfähigkeit sowie zur Depressivität führen. Die Wissenschaft ist inzwischen auch überzeugt, dass alles, was wir erleben, beeinflusst, wie biochemische Prozesse unser Erbgut ablesen, wie stark oder niedrig bestimmte Genbereiche aktiviert werden. Frauen, die in der Kindheit ein Trauma erlebt haben, geben Stressgene sogar an ihre Kinder und Kindeskinder weiter. Studien zeigen, dass sich Kindheitstraumata von Müttern später auf deren eigene Schwangerschaft auswirkt und auch auf die Entwicklung bestimmter Hirnareale des Kindes bei Geburt.
Da ist die Mutter, die stundenlang am Bett des Kindes sitzen muss, ehe es einschläft, und die ihm Geschichten erzählt, es herumträgt oder mit ihm herumturnt, bis es vor Müdigkeit umfällt. Das sind all die Kinder, in deren Zimmer man die Tür nicht schließen darf und die sich im Dunkeln fürchten. Nichts ist so abgeschmackt, nichts so verrückt, dass es nicht dem Kinde versprochen oder angedroht würde, damit es in seinem Bettchen endlich Ruhe gäbe. Die vernünftige Mutter lehnt solchen haarsträubenden Unsinn natürlich von vornherein ab. Schreien lassen. Jeder Säugling soll von Anfang an nachts allein sein. Nun macht ja Kindergeschrei vor Türen und Mauern nicht Halt. Die Eltern müssen dann eben alle Willenskraft zusammennehmen und, nachdem das Kind gut versorgt wurde, sich die Nacht über nicht sehen lassen. Nach wenigen Nächten, vielfach schon nach der ersten, hat das Kind begriffen, dass ihm sein Schreien nichts nützt und ist still. Thank you.
Nur wenige Tage, nachdem meine Mutter mit mir nach Hause gekommen war, da war ich also ungefähr 2 Wochen alt, habe ich durchgeschlafen. Das erzählte meine Mutter immer voller Stolz, als wäre es nur ihrer Leistung zu verdanken gewesen. Ich fand diese Erzählung schon in jungen Jahren ganz erstaunlich, lernte aber über die Jahre durch Erzählungen anderer Mütter, dass es offenbar einen regelrechten Wettbewerb unter ihnen gab, wessen Kind als erstes durchschlief. Wer es nach wenigen Monaten nicht geschafft hatte, war auf der Verliererseite und musste irgendetwas falsch gemacht haben bei der frühkindlichen Erziehung. Johanna Haarer ließ grüßen. Spätestens nachdem meine älteste Tochter geboren wurde, wusste ich, dass irgendwo ein Haken an der Sache sein musste. Ich lernte sehr schnell, dass Babys im Alter von 2 Wochen alleine schon deswegen nicht durchschlafen, weil sie in der Nacht Hunger bekommen. Sie nehmen nicht plötzlich am Abend so viel Nahrung zu sich, dass sie es durch die Nacht schaffen. Als ich müde und übernächtigt von den permanenten Schlafunterbrechungen meiner Mutter mein Leid klagte, kam, ich hätte es wissen müssen, die prompte Erwiderung, ich hätte mit 2 Wochen durchgeschlafen, ich müsse also etwas falsch machen. Müde wie ich war, platzte mir der Kragen und ich fragte, wahrscheinlich zum ersten Mal nach, wie sie das angestellt hatte. Es war ganz einfach, erklärte meine Mutter. Abends habe man meine Wiege in das zur Straße liegende Wohnzimmer geschoben und sei dann ins Bett gegangen. Da das Schlafzimmer durch Küche und Flur getrennt am anderen Ende der Wohnung zur Gartenseite lag, habe man mich kaum gehört. Ich hätte 2 Nächte lang geschrien und dann wäre Ruhe gewesen. Wie konntest du deiner kleinen Tochter so etwas antun? Na, dein Vater musste doch arbeiten und früh aufstehen. Er brauchte seinen Schlaf. In der Folgezeit wiederholte sich diese Unterhaltung mehrfach. Da meine Mutter sich allen Versuchen von meiner Seite, das Problematische an dieser Erziehungsmethode aufzuzeigen, entschieden widersetzte. Es hatte doch funktioniert, so argumentierte sie, und vor allem hatte es mir doch nicht geschadet. Es hatte mir nicht geschadet. Dieser Satz alleine machte mich wütend und gleichzeitig traurig. Da hatte man mich nur wenige Tage nach der Geburt, dazu noch in jener Wohnung im Goebbelshaus, Todesängste ausstehen lassen. Und natürlich hatte es mir geschadet, und meine Eltern hätten das auch realisieren müssen. Denn in meinen ersten gut 10 Lebensjahren hatte ich immer wieder Phasen extremer, ja, panischer Ängste, die mit dem Schlafengehen und Schlafen verbunden waren. In diesen Phasen konnte ich nicht alleine einschlafen und war vor allem davon überzeugt, im Schlaf zu sterben. Ich weinte und schrie nach meinen Eltern, oft lief ich in ihr Schlafzimmer, um Trost und Nähe zu finden. Nachdem ich lesen gelernt hatte, versuchte ich so manche Nacht, mich durch Lesen wachzuhalten, um dem sicheren Tod von der Schippe zu springen. In anderen Nächten lag ich bei meinen Eltern und versuchte, auch sie wach zu halten, damit sie nicht starben. Schlaf und Tod gehörten für mich unlösbar zusammen.
Vermeiden wir auch in diesem Alter das lästige und mühsame Herumtragen und Herumschleppen des Kindes. Es ist in dieser Altersstufe ebenso wie in den früheren aus verschiedenen Gründen unzweckmäßig. Das Kind gewöhnt sich an die ständige Nähe und Fürsorge eines Erwachsenen und gibt bald keine Ruhe mehr, wenn es nicht Gesellschaft hat und beachtet wird. Wir scheuen uns nicht, hier etwaige Widersetzlichkeit und das hässliche Maulen der Kinder mit einem Klaps augenblicklich zu bestrafen. Manchmal verfängt eben nichts anderes mehr als eine fühlbare Strafe. Und aus einem abschreckenden Klaps werden ein paar nachdrücklichere Schläge. Es ist in der jüngst vergangenen Zeit viel davon die Rede gewesen, welch unauslöschlichen seelischen Schaden man dem Kind dadurch zufüge. Wir teilen diese Ansicht nicht.
In Reit gab es einen sehr bekannten und beliebten Kinderarzt, bei dem auch ich von klein auf in Behandlung war. Heute mutet es mehr als befremdlich an, dass er kleine Mädchen immer als seine Kaffeeböhnchen bezeichnete. War den Eltern damals die sexuelle Konnotation bewusst? Jedenfalls konsultierten meine Eltern diesen Kinderarzt wegen meiner Schlafstörungen, die sie natürlich auch immer wieder in ihrer Nachtruhe behinderten und die sie als äußerst lästig empfanden. Für den Kinderarzt war die Sache klar. Ich würde das mit Absicht machen, so seine Diagnose, um Aufmerksamkeit zu erheischen und meine Eltern zu terrorisieren. Sie müssten mich mal richtig rannehmen. Sollte ich es wieder versuchen, sollten sie mich unter die kalte Dusche stellen oder mit Schlägen klare Signale geben. Auch er hatte offenbar bei Johanna Harrer sein psychologisches Handwerk erlernt. Kurze Zeit später fuhren wir in Urlaub und ich schlief eigentlich sicher und wohl im Pensionszimmer meiner Eltern. Als meine Eltern abends noch in die Gaststube gehen und mich im Zimmer zurücklassen wollten, überfiel mich eine panische Angst. Alleine, noch dazu in einer fremden Umgebung. Ich weinte unkontrollierbar, bettelte, flehte meine Eltern an, mich nicht alleine zu lassen. Mit dem Segen des so renommierten Kinderarztes griffen meine Eltern zum Holzkleiderbügel und droschen auf mein Hinterteil ein, was das Zeug hielt. Meinem ungebührlichen Verhalten sollte endlich Einhalt geboten werden. Da zur Angst nun der Schmerz hinzukam, verhinderte diese Maßnahme mein Weinen nicht, sondern steigerte es noch, so dass die Prügelei eine ganze Weile andauerte. Ich weiß noch genau, dass mein Gesäß am anderen Tag komplett blau und rot eingefärbt war und dass es recht lange dauerte, bis es über diverse Farbwechsel hinweg wieder seinen Normalzustand erlangt hatte. Meine Ängste waren dadurch natürlich nicht verschwunden und es sollte noch eine Weile dauern, bis ich halbwegs entspannt alleine schlafen konnte. Später einmal befragt, warum sie mir so etwas antun konnten, beriefen meine Eltern sich stets auf die Expertise des Kinderarztes.
Es ist für die Tischsitten des Kindes ausschlaggebend, dass man ihm niemals gestattet, mit dem Händchen ins Essen oder in den Mund zu fahren. Also unterlasse man nie, das Kind richtig in den Arm zu nehmen, Hals und Brust mit einem sauberen Tuch abzudecken und seine Ärmchen festzuhalten. Auf diese Weise kommt das Kind später gar nicht mehr auf den Einfall, mit seinen Händchen in Mund oder Essen zu greifen und Schmierereien anzurichten. Wenn nun aber das Kind trotz aller vernünftiger Anleitung zu ordentlichem Essen, trotz richtiger Einteilung der Mahlzeiten und aller Hilfen, die wir ihm gewähren, dennoch Schwierigkeiten macht, was dann? Wir nehmen dem Kinde das Essen in aller Ruhe weg. Auf diese Weise lernt das Kind einsehen, dass Ungezogenheit und Widerspenstigkeit beim Essen einige Stunden Hunger zur Folge hat.
Johanna Harrer wurde 1945 für ein Jahr interniert. Vom schlimmsten Nazi-Jargon bereinigt, erschien ihr Hauptwerk schon bald nach dem Krieg erneut unter dem Titel »Die Mutter und ihr erstes Kind«. Mehrere Auflagen folgten, die letzte erschien 1987. Die Gesamtauflage betrug 1,2 Millionen Exemplare. Generationen von Müttern, Vätern, Eltern, ja, der gesamtgesellschaftliche Umgang mit Babys, Klein- und Schulkindern wurde nicht zuletzt durch Harrers Schriften beeinflusst. Auch nach der NS-Zeit wurden die in den Krankenhäusern geborenen Kinder von ihren Müttern getrennt, auf den Säuglingsstationen in Massenunterkünften verwahrt und den Müttern zur Fütterung auf die Station gebracht. Erziehung zum Gehorsam durch Härte und Bestrafung war in den meisten Familien lange Zeit die Regel. »Gib keine Widerworte«, war einer der Lieblingsbefehle vieler Eltern. War man nicht brav, folgte unweigerlich die Strafe. Die Prügel mit dem Kleiderbügel blieben bei meinen Eltern ein einmaliger Erziehungsversuch. Der Klaps auf das Hinterteil, als ich noch kleiner war, später vor allem die Ohrfeige, gehörten aber zum Standardrepertoire bei der Erziehung zum Gehorsam. Und damit waren meine Eltern die schlimmsten nicht. Das Buch »Die geprügelte Generation« Kochlöffel, Rohrstock und die Folgen von Ingrid Müller-Münch hat mir vor einigen Jahren die Augen geöffnet, was das Ausmaß der ausgeübten Gewalt anbelangt. Ich war, ganz offenbar, nicht alleine mit meinen Erfahrungen. Zu den im Titel von Müller-Münchs Buch genannten Schlaginstrumenten gesellten sich bei anderen Eltern Ruten, Teppichklopfer, Ledergürtel und vieles mehr. Müller-Münch macht aber auch auf den bestrafenden Psychoterror aufmerksam. Liebesentzug, bestrafendes Schweigen und wegen Nichtigkeiten verhängter Hausarrest, Einsperren in dunkle Keller oder Kammern. Aber man wollte ja nur das Beste für die Kinder, und das Prügeln begleitende Aussagen der Eltern wie »Das tut mir jetzt mehr weh als dir« lieferten neben Demütigung und Schmerz noch die Schuld am Leid der Eltern gleich mit. Auch in den Schulen, vor allem in den jungen Schulen, wurde bis in die 1950er und 1960er Jahren von oft in der NS-Zeit ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern psychische und physische Gewalt ausgeübt. Wie es gar in den Kinderheimen zuging, ist in den letzten Jahren einer breiteren Öffentlichkeit bewusst geworden. Generationen von Kindern trugen Schäden durch eine letztendlich menschenverachtende Pädagogik davon. Viele wurden traumatisiert und mussten die Folgen dieser Pädagogik als Erwachsene aushalten.
Versagt auch der Schnuller, dann, liebe Mutter, werde hart. Fange nur ja nicht an, das Kind aus dem Bett herauszunehmen, es zu tragen, zu wiegen, zu fahren oder es auf dem Schoß zu halten, es gar zu stillen. Das Kind begreift unglaublich rasch, dass es nur zu schreien braucht, um eine mitleidige Seele herbeizurufen und Gegenstand solcher Fürsorge zu werden. Nach kurzer Zeit fordert es diese Beschäftigung mit ihm als ein Recht, gibt keine Ruhe mehr, bis es wieder getragen, gewiegt und gefahren wird. Und der kleine, aber unerbittliche Haustyrann ist fertig.